Herzlich willkommen beim ersten KI-generierten Kunst-Podcast
Deep Dive Art. Wir sprechen über ein Werk, eine Künstlerin
oder einen Künstler.
Werke von überragender Bedeutung in der Kunstgeschichte.
Von der Renaissance und früher bis heute.
Immer kurz, immer fundiert, immer aber auch überraschend.
Wer uns hört, sieht anders auf die Werke.
Und in den Shownotes zu jeder Sendung gibt's weiterführende Links.
Zum noch schlauer werden.
Genau.
Aber jetzt geht's los.
Deep Dive Art.
Stellen Sie sich das mal vor. Eine geballte Faust aus Wasser.
Mhm.
Die Gischt spritzt, fast wie züngelnde Krallen.
Ja.
Darunter, man sieht sie kaum, drei so schlanke Boote, die um ihr Überleben kämpfen.
Völlig verloren fast.
Genau. Und im Hintergrund, und das ist fast schon provokativ, diese ruhige, schneebedeckte Spitze eines Berges. Völlig ungerührt von dem ganzen Drama.
Ja.
Der erste Impuls ist doch, man hält den Atem an. Und der zweite, man muss einfach genauer hinschauen. Man will das verstehen.
Was Sie da so eindrücklich beschreiben, ist natürlich eines der berühmtesten Bilder der Welt.
Absolut.
Die große Welle vor Kanagawa vom japanischen Künstler Katsushika Hokusai. So um 1830.
Und jeder kennt es.
Ja. Das ist das Merkwürdige. Jeder glaubt es zu kennen. Man sieht es und nickt. Ah ja, die Welle. Aber was steckt da wirklich drin? Wir sehen oft nur diese Oberfläche, diese, ja, fast filmische Dramatik.
Genau das ist der Punkt. Es wirkt wie ein Schnappschuss, ein eingefrorener Moment, totales Chaos. Aber je länger man draufschaut, desto mehr merkt man, hier ist nichts dem Zufall überlassen.
Nichts.
Und genau das wollen wir heute mal machen. Wir nehmen dieses Bild mal auseinander, sozusagen. Fast wie bei einer forensischen Untersuchung.
Eine gute Idee.
Wir wollen verstehen, wie ist es gemacht, was erzählt es uns und warum zieht es uns auch nach fast 200 Jahren noch so in seinen Bann. So eine kleine Schule des Sehens und Verstehens.
Sehr gut.
Okay, fangen wir mal bei dem an, was einen als erstes anspringt. Dem Aufbau.
Der Komposition.
Diese Szene spannt, die droht, ja, alles zu verschlingen.
Und als Gegengewicht ganz klein und fast bescheiden rechts im Bild.
Dieser Berg, genau. Das ist doch eine extrem gewagte Komposition, oder? So völlig aus dem Gleichgewicht und trotzdem...
In perfekter Balance. Das ist es. Hokusai spielt hier meisterhaft mit unserer Wahrnehmung.
Wie macht er das?
Die Welle bildet beinahe einen Kreis. Das gibt dem Auge eine Führung, hält es aber gleichzeitig im Bild gefangen. Und in diesen dynamischen Rahmen platziert er dann die Boote, die diagonal durch die Szene schneiden. Das erzeugt ein Gefühl von, ja, unaufhaltsamer Bewegung. Es ist ein perfekt choreografiertes Chaos.
Choreografiertes Chaos, das gefällt mir.
Wissen Sie, was mich immer wieder verblüfft, wenn man einen der Originaldrucke sieht?
Was denn?
Wie klein das Blatt eigentlich ist. Auf unseren Bildschirmen wirkt es riesig, monumental.
Ja, stimmt.
Aber in Wirklichkeit hält man da oft ein Stück Papier in der Hand, kaum größer als ein A4-Blatt. Diese ganze Wucht, dieses Drama auf so kleinem Raum, das ist Teil der Genialität.
Das ist ein toller Punkt. Man vergisst, dass das kein riesiges Ölgemälde ist. Und... innerhalb dieser Komposition, da gibt es ja noch einen Hauptdarsteller.
Ja.
Die Farbe. Ich bleibe die ganze Zeit an diesem Blau hängen. Das ist doch kein normales Wasserblau. Das leuchtet ja fast unnatürlich.
Eine sehr gute Beobachtung. Der unbestrittene Star ist das Preußischblau.
Preußischblau.
Genau. Auch Berliner Blau genannt. Und man muss wissen, das war damals ein hochmodernes, synthetisches Pigment, das aus Europa importiert wurde.
Ah.
Für Hokusai und sein Faleda war das eine Sensation. Die japanischen Künstler hatten ja traditionell eher natürliche Pigmente wie Indigo. Die hatten nicht diese Leuchtkraft.
Das heißt, dieses Blau ermöglichte eine bis dahin ungekannte Tiefe in den Holzschnitten.
Exakt. Die Farbe selbst erzählt also schon eine Geschichte über Technologie, über Austausch.
Wow.
Es ist nicht nur Farbe, es ist auch ein Statement über eine gewisse Weltoffenheit. In einer Zeit, in der sich Japan ja eigentlich politisch abgeschottet hat.
Das ist ja paradox.
Total. Er nutzt diese westliche Technologie für ein zutiefst japanisches Motiv. Und die kalten Blautöne schaffen die Tiefe, sie staffeln das Meer, den Himmel. Und als Kontrapunkt...
die Boote.
Genau, dieses warme, erdige Ocker der Boote. Der Farbkontrast ist enorm wichtig. Er holt das Menschliche, das Zerbrechliche ins Bild.
Und dann diese Linien. Die Gischt ist ja nicht nur Chaos. Wenn man genau hinschaut, ist das ein fast ornamentales Muster. Diese Tropfen sehen aus wie Krallen.
Absolut. und die Wasserrippen darunter, diese parallelen, geschwungenen Linien. Man spürt förmlich die Energie. Das ist keine Fotografie, das ist die Essenz von Bewegung, distilliert in Linien.
Und wie schafft er diesen räumlichen Eindruck?
Hokusai war schlau. Er kannte europäische Kupferstiche und hat sich deren Tricks abgeschaut. Zum Beispiel die sogenannte Luftperspektive.
Das heißt?
Dinge in der Ferne werden blasser, die Konturen unschärfer. Genau das macht er mit dem Berg Fuji.
Ah, verstehe.
Er rückt ihn dadurch optisch in weite Ferne. Und das mischt er mit der traditionellen japanischen Flächenkunst, die stark auf die Kraft der Linie setzt. Diese Synthese, die war revolutionär.
Okay, gehen wir mal vom Visuellen zum Inhalt. Auf den ersten Blick scheint die Geschichte ja klar.
Mhm.
Hilflose Menschen in ihren kleinen Booten gegen eine monströse Naturmacht. So, die menschliche Zerbrechlichkeit. Das ist der erste sehr starke Eindruck.
Das ist die offensichtliche Ebene, ja. Die unmittelbare, dramatische Erzählung. Und die funktioniert ja auch hervorragend. Aber...
Aber?
Das Bild ist, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, Teil einer Serie. Sie heißt 36 Ansichten des Fuji.
Richtig.
Der Berg ist also der eigentliche Hauptdarsteller der ganzen Serie. Auch wenn er hier so winzig, fast unbedeutend erscheint.
Das ist ein faszinierender Gedanke. Aber ist das nicht gewagt? Die Welle zieht doch 90% der Aufmerksamkeit auf sich. Wir schauen doch alle zuerst auf die Welle.
Absolut. Und das ist ja auch so gewollt. Hokusai fesselt uns mit dem Drama im Vordergrund.
Eben.
Aber der Titel der Serie gibt uns den entscheidenden Hinweis. Der Fuji ist in Japan ja nicht irgendein Berg. Er ist spirituell aufgeladen, ein heiliger Ort, ein Symbol für Beständigkeit, für Ewigkeit.
Der unbewegte Pol.
Der absolute ruhende Pol zu dem tobenden, vergänglichen Augenblick der Welle. Der Kontrast könnte nicht größer sein. Hier die laute, chaotische, temporäre Welle. Und dort der stille, geordnete, ewige Berg.
Das würde ja bedeuten, wir schauen die ganze Zeit auf das Falsche.
Oder wir lassen uns vom Lauten ablenken. Genau das ist der Kern. Es wirft die Frage auf, geht es wirklich um den Untergang?
Sondern.
Die Welle ist ein perfektes Symbol für die Vergänglichkeit, für das, was kommt und geht. Im Buddhismus steht Wasser aber auch für Erneuerung. Es zerstört, aber es reinigt auch.
Und die Boote, was repräsentieren die dann in diesem größeren Zusammenhang? Wenn sie nicht nur Opfer sind, was sind sie dann?
Sie repräsentieren den menschlichen Alltag. Die Arbeit, das Weitermachen. Und wir wissen sogar, um was für Boote es sich wahrscheinlich handelt.
Ach, tatsächlich?
Ja, sogenannte Oshiokori Bune. Das waren schnelle Frachtboote, die frischen Fisch von den Fangflotten zu den Märkten in Edo, dem heutigen Tokio, gebracht haben.
Das macht's ja noch konkreter. Es geht also nicht nur ums Überleben, sondern auch um knallharten täglichen Lieferdruck?
Genau. Die müssen pünktlich ankommen, sonst verdirbt die Ware. Das sind keine heldenhaften Krieger, das sind Arbeiter, Logistiker des 19. Jahrhunderts.
Sie müssen ihren Job machen, egal was kommt.
Genau. Sie navigieren zwischen den Polen von Beständigkeit, dem Fuji, und der unberechenbaren Veränderung, der Welle.
Das ist eine ganz andere Dimension.
Um das Werk wirklich zu verstehen, müssen wir uns die Zeit vorstellen. So um 1830, die Edo-Zeit.
Mhm.
Eine über 250 Jahre lange Periode von Frieden und Stabilität. Aber eben auch eine Zeit, in der sich Japan politisch von der Außenwelt abgeschottet hatte.
Die Sakoko-Politik.
Richtig. Eine sehr bewusste Politik der Isolation.
Das klingt jetzt aber paradox. Wir haben doch gerade über das importierte Preußischblau gesprochen. Wie kann ein Bild aus einer so isolierten Gesellschaft von Globalisierung erzählen?
Der Schlüssel liegt genau in diesem Widerspruch. Die politische Abschottung war ja nie hundertprozentig total.
Ach so.
Über einen einzigen Hafen in Nagasaki gab es streng kontrollierten Handel mit den Holländern und Chinesen. Und über dieses Nadelöhr kamen eben auch westliche Güter, Techniken und Ideen ins Land.
Wie die Kupferstiche und eben dieses blaue Pigment.
Genau. Das ist der materielle, der chemische Beweis für den Kontakt. Man kann also sagen, Europa segelt hier unsichtbar in Form einer Chemikalie direkt ins Bild.
Hokusai nimmt also diesen fremden Impuls auf und integriert ihn nahtlos in seine eigene, zutiefst japanische Bildsprache. Das ist wirklich Globalisierung im Miniaturformat.
Exakt. Und diese Globalisierung war keine Einbahnstraße.
Stimmt. Denn der Holzschnitt blieb ja nicht in Japan. Er hat den umgekehrten Weg angetreten.
Richtig. Nach der Öffnung Japans Mitte des 19. Jahrhunderts kam er in großen Mengen nach Europa und hat dort eine regelrechte Revolution ausgelöst.
Bei Künstlern wie Claude Monet oder Vincent van Gogh?
Die waren absolut fasziniert von diesen japanischen Drucken. Man muss sich das mal vorstellen. Die europäischen Künstler sahen plötzlich eine ganz andere Art, die Welt darzustellen.
Keine Zentralperspektive mehr?
Kühne Bildausschnitte, starke Linien, leuchtende Farbflächen ohne Schattierungen. Das war eine Offenbarung.
Der sogenannte Japonismus.
Genau. Die ganze Begeisterung der Impressionisten und Postimpressionisten wäre ohne Werke wie dieses kaum denkbar.
Es ist also ein perfekter Kreislauf des kulturellen Austauschs. Ein japanischer Künstler nutzt ein europäisches Pigment für ein Meisterwerk.
Und dieses Meisterwerk gelangt dann nach Europa und revolutioniert dort die Kunst. Eine unglaubliche Geschichte.
Was uns direkt in die Gegenwart bringt. Was bedeutet das alles für uns heute? Warum ist dieses Bild auch im 21. Jahrhundert noch überall?
Ja, auf T-Shirts, Kaffeetassen, als Emoji.
Und bald sogar auf dem 9.000-Yen-Schein in Japan. Was macht es so zeitlos?
Ich glaube, es ist zu einem universellen Symbol für Krise und Resilienz geworden. Die Welle ist ein eingefrorener Moment maximaler Unsicherheit.
Mhm.
In diesem einen Bild steckt die Essenz einer bedrohlichen, überwältigenden Situation. Und das ist natürlich anschlussfähig an so vieles heute.
Die Klimakrise, Finanzmärkte,
Pandemien, aber auch ganz persönliche Krisen. Jeder kennt doch das Gefühl, von etwas überwältigt zu werden, das größer ist als man selbst.
Aber, und das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt, es ist kein reines Katastrophenbild. Es ist nicht hoffnungslos.
Nein, absolut nicht.
Wenn man ganz genau hinsieht, merkt man, der Kreis der Welle, der schließt sich nicht ganz. Oben bei den Gischtkrallen, da bleibt eine Öffnung.
Richtig.
Es gibt eine Art Fluchtweg, einen Raum, durch den die Boote hindurchkommen könnten.
Dieser Punkt ist zentral. Die Komposition erzählt nicht zwangsläufig vom Untergang, sie erzählt von Widerstandsfähigkeit. Und die Fischer selbst sind dabei wichtig.
Ihre Haltung.
Ja, schauen Sie sich Ihre Haltung an. Das sind Pragmatiker, keine heroischen Kämpfer. Die werfen sich nicht schreiend der Welle entgegen.
Sie ducken sich. Sie sind eins mit dem Boot.
Sie halten den Kurs. Sie versuchen, das Risiko zu managen. Es geht darum, durch die Krise zu navigieren, nicht sie frontal zu bekämpfen.
Das ist eine sehr moderne Lesart, dieses Risikomanagement. Es geht nicht um Sieg oder Niederlage, sondern ums Durchkommen.
Absolut. In unserer schnellnebigen Zeit wirkt das Bild ja fast wie ein animiertes GIF. Ein Moment, der sich endlos wiederholen lässt und immer aktuell bleibt.
Die unberechenbare Welle kommt, man muss damit umgehen.
Man navigiert hindurch und im Hintergrund bleibt der Fuji als Symbol der Stabilität, der Orientierung. Es ist ein Bild unserer Gegenwart geworden.
Es hat sich von seinem ursprünglichen Kontext gelöst.
Und ist zu einer globalen Metapher geworden.
Fassen wir also mal zusammen. Hokusais große Welle ist so viel mehr als nur ein Bild einer großen Welle. Es ist ein vielschichtiges Kompendium des Lebens.
Ja.
Eine meisterhafte Komposition, die von technologischer Neugier, von globalem Kontakt erzählt, in einer Zeit der Isolation.
Und es fängt die ewige Spannung ein.
Zwischen dem flüchtigen, lauten Moment und der stillen, ewigen Beständigkeit. Und es erzählt von der unheroischen, aber zähen Kraft des Alltags, vom Weitermachen.
Vielleicht ist das die tiefste Botschaft des Bildes, die uns heute noch so anspricht. Die Welle ist die Verkörperung von lauter, dynamischer, sichtbarer Kraft. Sie schreit uns förmlich an.
Sie fordert die ganze Aufmerksamkeit.
Genau. Doch der wahre Anker der Szene, das eigentliche Symbol für Beständigkeit und Stärke, ist dieser kleine, stille, unbewegte Berg im Hintergrund.
Mhm.
Und das wirft eine spannende Frage auf. Auch für unsere eigene, oft laute und turbulente Zeit. Was ist wahre Stärke? Die Kraft, die tobt und alle Blicke auf sich zieht? Oder die stille Ruhe, die einfach bleibt und am Ende alles überdauert?
Das war
Deep Dive Art,
dein KI-Kunst-Podcast.
Ich danke dir.
Schön, wie wir wieder generiert wurden.
Stimmt. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.